Mal gefragt, ob du als Gläubige dem Feind, Satan, erlaubt hast, gegen dich anzugehen. Weil normalerweise hat er ja keine Chance. Aber du bietest ihm Raum. Du öffnest ihm Tür. Wenn du weißt, wenn draußen jemand hier in dein Haus rauben möchte, normalerweise, wenn der klingelt, dann machst du ja die Tür nie auf. Wenn du schon siehst, über deinen Ring oder dein Alexa, irgendwas, ich weiß jetzt nicht, was du für Videotür siehst, dass jemand vermummt, will in dein Haus rein, du machst doch die Tür nie auf. Sogar bittest ihn rein. Aber manchmal machen wir mit dem Feind, machen wir mit dem Teufel und seiner Konsorten genau das. Und manchmal fragst du dich auch vielleicht, ich sag, warum gewährt Gott ihm Erlaubnis, in bestimmten Bereich in unserem Leben genau das zu machen, uns zu knechten? Wir haben ja die letzten paar Mal gesehen, dass genau wie Jesus sagt, Satan ist ein Dieb. Und Jesus sagt, er versucht hineinzukommen. Und Joel sagt, dass er durch Fenster und durch offene Türen reingeht. Und heute wollen wir eine offene Tür anschauen, die wir ganz besonders bei den Gläubigen zu finden, sogar reifen Gläubigen. Und das ist im Bereich um Stolz. Was ist Stolz? Drei Definitionen. Erste, Vertrauen auf die eigene Kraft. Das ist Stolz. Sehen wir eine Begebenheit von einem Mann, den wir sehr gut kennen, Simon Petrus. Simon, Simon, ich lese bewusst aus Menge Übersetzung, weil das einfach genau trifft, was ich eigentlich hier sagen möchte. Wisse wohl, der Satan, jetzt komm, hat sich von Gott ausgebeten. Erkläre ich nachher dieses Wort. Gewalt über euch zu erhalten, um euch zu sichten, so zu sieben, im Siebe zu schütteln, wie man Weizen siebt. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht ausgehe und du, wenn du dich einst bekehrt hast, so, Jesus deutet darauf hin, dass er leider abfallen wird, oder? Stärke deine Brüder. Ein erstaunlicher Abschnitt der Heiligen Schrift im Neuen Testament. Jesus hat gesagt, Simon, Satan hat um Erlaubnis von mir gebeten. Erlaubnis. Dich wie Weizen zu sichten, zu sieben. Und ich habe ihm erlaubt. Warum? Jetzt kommt genau dieses Wort Begehren. Satan hat es begehrt in Schlachterübersetzung oder in Elberfeld-Übersetzung, aber hier in der Menge steht, Satan hat sich von Gott ausgebeten. Es ist ein nicht normales griechisches Wort, das hier benutzt. Ja? Es gibt eine starke Implikation, deswegen muss man verstehen, dass dieses Wort ausgebeten bedeutet, um etwas zu bitten und zu erhalten, worum man gebetet hat, mit Erfolg. Das heißt, Satan hat hier von Gott verlangt, gesagt, du musst mir das erlauben und Gott muss ihn erlauben, in dem Sinne mit Erfolg, genau dieses Wort ausgebeten, mit Erfolg, das, was er erbittet hat, zu bekommen, nämlich ihn zu sichten, ihn zu sieben, ihn zu schütteln. Der Satan bat und erhielt die Erlaubnis, euch wie Weizen zu sieben. Das ist aus dem low-niedergriechischen Lexikon. Erlaubnis. Satan hat um Erlaubnis verlangt. Mit anderen Worten, er hat das Recht bekommen, das zu tun. Und fragte dann, warum? Warum hat er plötzlich hier das Recht, das zu tun? Anscheinend, Simon, du hast ihm hier eine offene Tür gegeben, dass er das machen darf. Und was könnte diese Tür sein? Was denkt ihr? Ja? Simon vertraut auf seine eigene Kraft. Das ist genau das Problem bei ihm. Ja, er hat ja große Klappe. Das wissen wir, oder? Ich glaube, das ist genau sein Problem, Stolz. Weil wir müssen sehen, das, was vorher geschehen ist, bevor dieses Wort kommt, gab es ja ein Gespräch. Stimmt's? Ja, das wollen wir sehen. Und in vier Evangelien, Lukas berichtet das hier nicht, aber Markus, Matthäus und Johannes berichten dieses Gespräch vorher. Das wollen wir sehen, was aufgezeichnet wurde. Nämlich dieser Markus 14, Vers 27 bis 31. Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben. So, Jesus zitiert vom Alten Testament die Prophezeiung, das Wort Gottes, okay? Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Petrus aber sprach zu ihm, wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht. Weißt du? Petrus, welcher Teil von alle verstehst du hier nicht? Dieser Schwächling schon, ich nicht. Nö, ich doch nicht. Alle anderen schon, diese Schwächlinge hier. 11 davon. Die kannst du vergessen, Herr. Ich auf keinen Fall. Ja? Merkt ihr den Ton? Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach nachdrücklich, in Klammern überheblich, Klammer zu. Wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle. Nö, ich doch nicht. Das ist genau hier sein Stolz. Ja? Wenn Jesus sagt, Jesus sagt, hey, es gibt eine Stelle im Alten Testament, ich zitiere, ja, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreuen. Ich sage, nö, die Prophezeiung ist falsch, die Bibel ist falsch, ich bin richtig. So ungefähr. Oder? Diese Haltung. Hochmut. Stolz. Matthäus 16. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse. Das ist ja das, was vorher geschehen war. Ne? Und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, was? Ihn zu tadeln. Man muss sich ziemlich gut fühlen, um Jesus tadeln zu können, ne? Das ist krass, also indem er sagt, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinenfalls widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, der vorher ein tolles Bekenntnis hat, ne? Du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Und sagt, du bist nicht mehr Simon, du bist Petrus. Auf diesen Felsen. Ja, nicht wie ich habe, werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht auf Petrus, ja, wenn Jesus die Gemeinde auf Petrus gebaut hätte, wäre schon längst alles runtergekommen. Aber auf diesem Bekenntnis, diesem Fels, ist das Bekenntnis, dass Jesus der Christus ist, Sohn des lebendigen Gottes. Auf dieses Bekenntnis baut Jesus seine Gemeinde. Und so bauen wir auch Gemeinde, indem wir bekennen, Jesus Christus ist Sohn Gottes. Amen. Und dann hier, geh hinter mich, was? Aber er spricht doch zu Petrus. Das ist eine Stelle, die wir immer wieder als Christen wirklich lange überlegen müssen. Ich weiß nicht, wie deine Theologie ist, aber ich glaube hier, was Jesus sagt, werde ich. Ob das passt zu meiner Theologie oder nicht zu meiner Theologie passt. Aber hier hat Jesus einfach klar, knallhart auf den Mann gesehen, aber den Geist dahinter. Du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Geh hinter mich, Satan. So eine Arroganz, ein Stolz, was Petrus hier macht. Er vertraut aus seiner eigenen Kraft. Und wir wissen, als Jesus in Garten Gethsemane dann gefangen wurde, was macht Petrus, wisst ihr? Nahm ein Schwert und hat den Knecht von hohen Priester namens Malchus, das liest in Johannes, sein Ohr abgeschnitten. Warum? Weil er kein guter Schwertführer ist. Er wollte den Kopf treffen, aber hat daneben geschlagen. So ist immer noch. Er kann halt nicht. Er ist ja ein Fischer, er ist kein Krieger. Er ist kein David, der wirklich mit Schwert führen kann. Das Schwert ist ja auch schwer, ne? Das ist ja nicht leicht schwer. Also wenn du nie gewohnt, geübt bist, Schwert zu tragen und dann musst du hier kämpfen, irgendwann hast du keine Kraft. Ne? Und da genau wollte den Kopf treffen, aber ist zu schwer, hat nur daneben ein Ohr getroffen. Aber wir lesen, es war ja eine große Volksmenge, die da mitkommen, um Jesus zu verhaften. An anderer Stelle steht, ein Kohorte ist gekommen, nehmen die Volksmenge von den hohen Priestern. Wie viel ist ein Kohorte, wisst ihr das? Diejenigen, die Latein oder Römische. Ein Kohorte ist ein Zehntel von einer Legion. Legion war 4.000 bis 6.000, je nachdem. So ein Zehntel, wir nehmen mal 600, okay? 600 römische Soldaten, muss man vorstellen, 600 römische Soldaten plus die Volksmenge von hohen Priestern, also die Garde der hohen Priester. Und Petrus will das mit einem Schwert, ein nach dem anderen, erledigen, okay? So müssen wir jetzt mal die Tatsache mal anschauen, was für ein arrogantes Schnösel er war. Und er hat es natürlich nicht geschafft. Wie sollte er das machen? Mit einem einzigen Schwert das zu bekämpfen, ja, wenn er der Krieger von David wäre, der 800 Mann auf einem kleinen Feld. Aber er ist ja nicht. Der ist nicht der Davids Krieger, der Dreier, der auf einem Feld 600, 800 Männer auf einmal aufnehmen. Ist Petrus nicht. Er vertraut so sehr auf seine eigene Kraft, dass er in dem Fall Satan das Recht gab, ihm offene Tür in seinem Leben geöffnet hat. Und das war wirklich so knallhart, dass er wirklich so verflucht, dass er Jesus nicht kannte. Nur weil ein Mädchen, ein Magd, ihn gefragt hat, du bist doch der eine. Ja, er hat dann so geschimpft wie ein Rohrspatz und verflucht und sagte, er kennt Jesus nicht. An der anderen Stelle dann gesagt, und Jesus wandte sich und sah ihn an. Ein anderer Bericht, ich glaube in Johannes. Und ich glaube, dieser Blick von Jesus nicht so mit Augenbrauen, ja. Ich knall dich eine. Ja, wenn ich die sehe, dann ich knall dich eine. Nicht so ein Blick, sondern ein Blick der Liebe. Kein Verdammnis, sondern ich habe dir gesagt. Aber jetzt kommt zurück. Genau dieser Blick. Und Petrus weinte und brach zusammen, weil ich glaube, das ist genau die Falle, die wir als Christen genau in dem Fall auch tappen können. Besonders diejenigen, die schon lange mit dem Herrn gehen. Du bist artig, in Anführungszeichen, du bist gehorsam, du hast schon lange nicht mehr gesündigt, passt dem Herrn. Aber dann, ich bin ein guter Christ. Ich bin doch super. Ich gehe Sonntag zum Gottesdienst. Bin in Connect-Gruppe. Bin im Gebetsabend. Ich zahle meinen Zehnten sogar. Und. Ich bin kein schlechter Christ. Ne? Könnte sein, dass auch der Grund, warum David auffällt? Vielleicht. Deswegen, 1. Korinther sagt, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Weil in den letzten Zeiten so viele, wir haben bei unseren Connect-Gruppen auch gesprochen, Connect-Gruppenleiter, Meeting, wie viele berühmte Pastoren in den vergangenen Zeiten gefallen sind. Entweder Macht, Sex oder Geld, die drei. Oder alle zusammen. Berühmte, bekannte. Wir haben alle ihre Bücher gelesen. Ist traurig. Aber manchmal ich sage, ja, dann bin ich ja besser. Ne? Nee. Wir sind nicht besser. Aber genau hier ist der Feind versucht, dass wir du stolz dann hier offene Türen ihm gibt. Zweitens, was ist Stolz? Stolz ist Vertrauen auf die eigene Gerechtigkeit. Lesen wir aus Hiob, Kapitel 1, Vers 6 bis 12. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern, ja, merkt man, Umherwandern, sein Name, ne, auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, denn es gibt keinen wie ihn auf der Erde. Ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwas umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sie im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Gesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Ist für uns wirklich ein zu schwer zu verstehender Passage, muss man auch sagen. Aber wenn man dann später das Buch liest, bis zu Ende, versteht man viel besser. Weil danach, nachdem all diese ganze Prüfung, Schwierigkeiten im Leben von Hiob passiert ist, lesen wir in 31 Kapiteln Hiobs drei Freunde, die auftauchen und versuchen, ihn zu trösten. Übrigens, diese Freunde möchtest du in deinem Leben nicht haben. Es waren schlechte Freunde. Okay? Nicht so gut. Aber im Grunde haben sie sozusagen ihn eingeredet, eine Menge Wahrheit, was sie auch sagen, aber versuchen immer wieder zu fragen, Hiob, bist du wirklich sicher, dass du nicht gegen Gott gesündigt hast? Was war seine Antwort? Was war die Antwort von Hiob? Nein. Er hat gesagt, ich habe nie gesündigt. Ich bin perfekt. Und dann im Kapitel 32 gab es einen jungen Mann namens Elihu, der die ganze Zeit eigentlich nur gesessen und zugehört hat. Und weil Abbas so gehört, dass ein Junge lernt erstmal von den Älteren, sagt gar nichts. Und jetzt lesen wir Folgendes. Und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten. Jetzt kommt, weil er in seinen Augen, was? Gerecht war. Das ist Hiobs Problem. Da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barachels, des Busitas, aus dem Geschlecht Ram, über Hiob entbrannte sein Zorn, weil er meinte, er sei Gott gegenüber im Recht. Ja? Selbstgerecht, ich habe nicht gesündigt. Ich habe nichts falsch gemacht. Lesen wir weiter, Kapitel 33. Nun hast du vor meinen Ohren gesagt, und ich höre noch den Klang deiner Worte, jetzt sagte Elihu zu Hiob, hier hast du das gesagt. Rein bin ich, ohne Vergehen, unbefleckt bin ich und ohne Schuld. Um das zu glauben, musst du Jesus heißen, wenn du so ist. Dann muss er Jesus sein. Rein, ohne Vergehen, unbefleckt und ohne Schuld. Aber wir reden von Hiob, nicht von Jesus Christus. Aber seine Aussage, das schlagst du mit den Ohren, wenn du das hörst. Siehst? Und dann Elihu schließt damit ab. Ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit widerfahren lassen. Und hier ist genau die Sünde, die ihm, ja, dem Feind offene Türen gegeben im Leben von Hiob. Er war gerecht wegen dem, was er tat und nicht gerecht wegen dem, wen er kennt. Das ist ein großer Unterschied. Und manchmal, wenn man lange mit dem Herrn läuft und geht, vergessen wir, gesagt, ich bin ja gerecht wegen dem, der mich gerecht gemacht hat, nicht wegen dem, weil ich die ganze Zeit jetzt in Heiligkeit gelebt habe. Heiligung ist super, preis dem Herrn. Ich bin für Heiligung, ja? Weil wenn wir in Sünde leben, öffnen wir die Tür dem Feind, wenn wir in Sünde leben, stimmt's? Aber manchmal dann genau durch diesen Stolz, weil wir ja über Jahre jetzt nicht mehr gesündigt, also wir sind wirklich Heiliger, preis dem Herrn. Beharren wir unser Heil, ja, unser Gerechtsein, Gerechtigkeit nicht aufgrund den wir kennen, der uns gerecht gemacht hat, sondern dem, was wir tun. Ich bin ein Gerechter, weil ich nicht mehr hier rumgehört, weil ich nicht mehr Steuerhinterziehung gemacht, ich habe nicht geraucht, ich habe nicht, was weiß ich, Ehe gebrochen. Verstehst du, was ich meine? Dann zählen wir alles, was wir getan haben, beziehungsweise nicht getan haben, anstatt ich bin gerecht gesprochen worden, weil ich an Jesus glaube. Weil Jesus all meine Schuld und Sünde vergeben hat. Er hat mich reingewaschen durch sein Blut. Er hat mir Kleider der Gerechtigkeit gegeben. Und es könnte sein, dass wir genau durch diese Fehler das gleiche Fehler auch machen wie hier. Besonders, wie gesagt, wenn du schon lange mit dem Herrn unterwegs bist. Ja, 20, 30 Jahre mit dem Herrn. Super. Ja, du leitest sogar eine Gruppe. Dann fangen wir wirklich an zu glauben, dass wir gerecht sind wegen dem, was wir tun, nicht wegen dem, wen wir kennen. Nochmal, wir sind gerecht durch das Blut von Jesus. Nicht durch das, was wir tun, weil Stolz ist genau, Jesus verwendet diese Story von zwei Männern, die beten. Ein ist Pharisäer und der andere ist Zöllner. Ne? Der Pharisäer betete was? Gott, ich danke dir, dass ich nicht, ja, so wie der hier. Also, es ist, aber es ist knallhart. Jesus sagt, ich bin kein Räuber, kein Ungerechter, ich bin kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser kleine Zöllner hier. Ja, ich bin viel besser als er. Ich faste zweimal in der Woche, gehe in ein Gospelhaus, ich verzehnte alles. Er verglich sich selbst mit anderen. Das macht Hiob 31 Kapitel lang. Er verglich sich mit allen anderen. Ich sage, ich bin besser als alle anderen. Ich habe alles nicht getan, was die alle sagen. Ich bin viel besser. Und dann kommt Gott und dann sagt er so, okay, wenn du jetzt vergleichen willst, dann musst du mit mir vergleichen. Okay, bist du bereit? Ja? Gott hat ihn ja sozusagen herausgefordert. Jetzt trete dich mal wie ein Mann und jetzt lass uns mal hier miteinander sprechen. Okay, wenn du vergleichst, dann vergleich mal so. Ich habe kein Bibelvers, aber weil das zu viel ist. Das könnt ihr dann zu Hause lesen, ab Kapitel 38 bis Ende von Hiob. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten und Erkenntnis? Güte doch deine Lenden wie ein Mann, fordert Gott ihn heraus. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprech es aus, wenn du was Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurde ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Vers 12. Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen? Vers 22. Bist du auch bis zu den Vorratskammern des Schnees gekommen? Und hast du die Speicher des Hagels gesehen? Vers 24. Auf welchem Weg verteilt sich denn das Licht? Vers 34. Kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, sodass dich Regengüsse bedecken? Kannst du Blitze entsenden, dass sie hinfahren und zu dir sagen, siehe, hier sind wir. Willst du mein Rechtsurteil zunichte machen, mich schuldig sprechen, damit du gerecht seist? Hiob 40, Vers 8. Sagt Gott zu ihm, willst du mich jetzt beschuldigen, damit du hier top gut dastehst? Und das ist genau, wenn wir anfangen dann mit der Zeit auf unsere eigene Gerechtigkeit zu vertrauen, anstatt die Gerechtigkeit von Gott kommt. Das ist eine Falle. Letzter Punkt. Vertrauen in die eigene Weisheit. Lesen wir von König Ahab. Josaphat aber sprach, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den wir fragen könnten? Der König von Israel, also Ahab, aber sprach zu Josaphat, es gibt noch einen Mann, durch den Mann den Herrn befragen kann. Aber ich hasse ihn, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern nur Böses. Micha, der Sohn Jimlas, Josaphat aber antwortete der König rede nicht so. Und dann Vers 15. Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder sollen wir es lassen? Und er sprach zu ihm, zieh hinauf, es soll dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Da sprach der König, also Ahab, wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst im Namen des Herrn. Da sagte er, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn, ein jeder kehre wieder heim in Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses? Micha aber sprach, darum höre das Wort des Herrn, ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels bei ihm stehen zu seiner Rechten, und zu seiner Linken. Okay, und bleiben wir bei diesem Wort zu rechten und zu linken. Erinnert ihr noch, als Jesus sagt, wenn er im Himmel auf dem Thron sitzt, er wird die Schafe von den Böcken trennen. Der eine zu wohin? Zu seiner Rechten und die andere wohin? Es ist so eine kleine Trennung, wer zu Rechten und wer zu Linken ist, okay? Und was denkt ihr, wer zu seiner Rechten hier und wer zu seiner Linken da steht? Wir reden hier von dem ganzen Herr des Himmels. Wovon reden wir? Engel, okay? Also, zu seiner Rechten sind seine Engel und zu seiner Linken ist die gefallene Engel, oder? Und jetzt fangen an dann alle zu sagen, jetzt. Ist genau wie bei Hiob. Glaubt ihr, dass die gefallenen Engel auch nicht vor Gott stehen? Natürlich. Wir lesen ja auch in Offenbarung. Wer verklagt uns Tag und Nacht vor Gottes Angesicht? Wer macht das? Der Teufel verklagt dich und mich Tag und Nacht vor Gottes Angesicht. Also der steht die ganze Zeit vor Gott. Der ist nicht irgendwo verkriechen, sondern ständig in Gottes Gegenwart, auch genauso die anderen Dämonen. Nur, dass ihr wisst, gesagt, die, ja, weil es könnte unsere Theologie anders lehren, wenn wir das beachten, hier, was zu Rechten und zu Linken ist. Wir sind mal weiter. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Weil er die Anweisungen des Herrn ständig widersprochen hat und rebelliert hat. Und dann ist das beschlossen, dass er tatsächlich fällt. Und einer sagt dies und der andere sagt das. Jetzt komm. Und er trat ein Geist hervor und stellte sich vor dem Herrn und sprach, ich will ihn betören. Wen denkt ihr, wer dieses Geist ist? Die gute Engel? Definitiv nicht. Und der Herr sprach zu ihr, womit? Als ob Gott nicht weiß. Nicht? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und jetzt kommt, oh. Du kannst auch auf falsche Propheten hören. Er sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mache es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten gelegt und der Herr hat Unheil über dich geredet. Für mich eine erstaunliche Passage. Ja? Aber bevor wir über alles, ich möchte eins, dass ihr das versteht. Ihr müsst sehen, who is in charge? Wer hat das Sagen? Wer ist in Kontrolle? Was meint ihr? Wer? Also. Alles, was passiert, du wirst sehen, Gott ist in Kontrolle. Er sitzt auf dem Thron. Er bestimmt. So ist es. Da brauchen wir nicht Angst haben. Du weißt, Gott hat das Sagen. Ja? Nur, dass wir verstehen, es gibt keinen Kampf zwischen Gott und Satan. Der Schöpfer gegen Geschöpf. Ja? Wir wissen doch, am Ende, wer wird Satan in das Feuersee, also nicht in Stuttgart, ja, sage ich immer wieder, aber richtige Feuersee werfen? Wer? Nicht Gott. Gott macht seinen Finger nicht schmutzig. Wer macht das? Ein Engel. Gott muss nicht ja, die Ärmel krempeln und die Dreckarbeit machen, in Anführungszeichen, sagt mir zum Salopp, ja, ich hoffe, ihr versteht. Gott sendet einen Engel, einen großen Engel, und nahm ihn hier in das Levitchen, weg mit dir. So, nur dass wir verstehen, Teufel ist für Gott noch niemals Sparringpartner, ja? Oder Sparringpartner. Ist Sparringpartner für uns, damit wir lernen. Aber für Gott, ist doch ja, kein Kampf da. Das, ja? Gott ist vollkommen, Gott ist komplett am Ruder. Ja? Er hat das Sagen, wir brauchen keine Angst haben. Aber hier sitzt der Herr auf dem Thron und ein Lügengeist kommt vor ihm und sagt, okay, ich will das machen. Und Gott sagt, okay, mach das. Warum? Weil er sowieso auf Geister und ja, seine Frau, Jezebel, ist ja Götzenanbeterin Nummer 1. Was da an Okkult, an offene Türen, an Pompeien da im Königshaus ist, Wahnsinn. Und hier kam ein Dämon und beeinflusst seinen ganzen Propheten. Und deswegen verstehe ich manchmal, wenn Christen sagen, ja, der Dämon kann doch nicht da leben. Die Gegenwart Gottes lebt doch in mir. Haben wir doch gerade gelesen, oder? Wenn Gott ist doch überall da, stimmt's? Wenn Gott, der omnipräsent ist, dort, wo Gott kann der Teufel nicht sein, kann der Teufel ja nicht existieren. Stimmt? Aber er existiert. Sogar vor Gottes direktem Thron. Wenn irgendeine manifestierte Gegenwart Gottes, dann ist da. Oder? Und hier geht er ein und aus und diskutiert mit Gott. Und dass wir dann wirklich hier hoffentlich eine gute Theologie haben, dass wir keine Angst haben, aber wie gesagt, dass der Feind lebt und macht sein Ding trotzdem vor Gottes Angesicht. Aber wir wissen, wer in Kontrolle ist, wer das Sagen hat, dass er sogar hier folgen muss. Und deswegen, wie gesagt, weil Menschen die Türen öffnet, auf seine eigene Weisheit vertraut, also ich bin klug genug, also, ja. So manche Christen genau hier das Problem, ja, die hören dann plötzlich nicht mehr auf Leiter. Und weißt du, genau das Problem, was viele Menschen zu uns kommen oder auch zu Leiter, Gott hat zu mir gesprochen, kennt ihr diesen Satz? Ja? Ich hoffe, dass ihr nicht zu mir kommt. Gott hat zu mir gesagt, bitte spar dir dieses Wort, bitte. Komm nicht zu mir, weil das ist eigentlich nur ein Vorwand, um letztendlich machen zu wollen, was du sowieso machen willst. Da brauchst du nicht meine Erlaubnis. Weil wenn jemand zu mir kommt und sagt, Gott hat zu mir gesprochen, dann meine Antwort ist immer gesagt, wer bin ich, dass ich gegen Gottes Wort ja, plötzlich hier sagen muss. Wenn du schon zu mir kommst, gesagt, Gott hat zu mir gesagt. Weil das hat mit Hören hier nichts zu tun. Weil du hast schon eigentlich fest beschlossen, das zu tun, was du auf dem Herzen hast. Gott hat zu mir gesprochen. Aber wenn du zu mir kommst und nach Rat fragst und so, dann lass uns doch gemeinsam auf Gottes Stimme hören und vertrauen, dass Gott auch durch den Esel hier auch reden kann. Stimmt's? Und vertraust du Gott so, dass selbst wenn ich so daneben wäre, geistlich, ich bin komplett daneben, neben der Spur, dass sie nicht auf Gottes Stimme hören. Dass Gott mich trotzdem lenken kann und dass das, was Gott zu dir gesprochen hat, tatsächlich auch zustande kommen wird, ohne deine Zuhilfe, ohne deine eigene Bemühung und eigenes Machen. Glaubst du das? Das ist immer die Frage, vertrauen wir Gott oder vertrauen wir Gott nicht? Weil manchmal, Wir wollen halt genau das tun, was wir tun wollen. Mit dem Vorwand, Gott hat zu mir gesprochen. Eigene Weisheit. Und du hörst plötzlich nicht mehr auf deine Geschwister, der dir sagt, mach das nicht. Mach das nicht. I did it. My way. Yeah, yeah, you know, da hier. Ja? Wenn du das tust, dann hast du wirklich ein Problem. Du steckst wirklich in Schwierigkeiten. Glaub mir. Warum? Weil das ist genau die Weisheit, die Jakobus sagt. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern jetzt kommt eine, was? Irdische, seelische und dämonische. Ja? Du bist dann so weit, dass du denkst, du hast von Gott gehört. Und das ist ja genau was Trügische. Du denkst, du hast von Gott gehört. Aber das ist nicht die Weisheit von oben, sagt Jakobus, sondern das ist irdische, seelisch und dämonisch. Das ist die Frage. Würde Gott wirklich dem Satan die Erlaubnis bitten? Manchmal ja. Warum? Weil wir ihm das Recht dafür geben. Offene Türen ihm gegeben. Und wir wollen in den nächsten Wochen noch ein paar offene Türen noch mal sehen in unserem Leben. Gibt es offene Türen in deinem Leben? Satan bat um hier, Satan bat um Petrus und auch hier, wir lesen bei Ahab. Aber wir wissen, Gott möchte ja das Beste für dich und für mich. Ja? Ich weiß nicht, ich muss sagen, das ist natürlich gefährlich hier, weil das jetzt nicht politisch korrekt. Wenn du als Eltern gesagt hast, hast du schon mal dein Kind den Hintern versohlt? Natürlich, ist doch klar. Warum? Weil wir brutal sind, weil wir lieben, gerne unser Kind zu verprügeln, natürlich nicht. Was sagt die Bibel? Weil er nicht auf Zielverband gehen soll, weil wir ihn lieben, weil wir unser Kind lieben, deswegen züchtigen wir. Oder? So ist doch Gott. Es ist so wie, du bist als Eltern, du siehst, da ist ein Bus auf dein Kind zurollt. Was willst du machen? Ich werde ihn wegschieben. So viel, so schnell ich kann und so stark wie ich kann. Er wird eine Kratzer haben, vielleicht eine Platzwunde, eventuell durch den Sturz Knochen bricht. Vielleicht. Aber eins weiß ich, er lebt. Er wird nicht überfahren. Und so ist genau bei unserem Gott. Gott kann manchmal auch Dinge eingreifen in deinem Leben, um dich zu schützen. Das ist ja das Ziel. Gott möchte dich beschützen. Deswegen gibt es Dinge, die in deinem Leben passieren. Es könnte sein, weil wir dem Feind die Türen geöffnet haben. Aber Gott möchte dich genau hier rausholen, dich befreien. Wir lesen, Petrus hat Buße getan. Ja? Deswegen kam Jesus auf ihn zu und fragte ihn, hast du mich lieb? Gib ihm Gelegenheit. Bei Hiob hat auch Buße getan und Gott wiederherstellt sein Leben und kriegt doppelt so viel. Bei Ahab, Gott hat immer wieder, wenn wir lesen, wie treu Gott, guck mal, wenn ich wie Ahab Feuer vom Himmel fallen bei Elia und wirklich Wunder, ein nach dem anderen, mächtige Wunder und ist er trotzdem nicht umgekehrt. Und genau hier denkt er, kann Gott austricksen. Wir lesen ja weiter. Er hat die Kleidung, was? Umgetauscht mit König Josaphat. König Josaphat, du ziehst meine Kleidung an. Denkt, der Blödmann, der wird dann hier von dem Aramäer hier dann erschossen und ich krieg beide Königreiche, juhu. Ne? So dachte er. Er kann Gott austricksen und dann plötzlich random, ne? Irgendjemand hat einfach Pfeil geschossen. Pum. Und wo trifft das? Genau bei ihm. Der ist dann gestorben. Obwohl Gott ihn warnte, hört er auf Gott nicht. So, Stolz ist Vertrauen auf eigene Kraft, auf eigene Gerechtigkeit, auf eigene Weisheit. Und so, somit ist Stolz Falle für uns, für die Starken, für die Gerechten und für die Weisen. Dass du fällst, genau, weil du weise bist, weil du stark bist, weil du gerecht bist. So, deswegen Frage, gibt es Stolz in deinem Leben? Gibt es eine offene Tür, die du dem Feind gegeben, die du jetzt unbedingt schließen musst? So, lass uns beten. Wenn es gibt, dann bekenn das vor Gott, mach die Tür zu. Nur du kannst es machen. Ja? Buße tun, bitte Gott um Vergebung, wo du auf deine eigene Kraft verlässt, auf deine eigene Gerechtigkeit verlässt oder auf deine eigene Weisheit verlässt. Im Alltag, im Leben. Herr, ich bete, dass du zu uns redest. Dort, wo wir stolz sind in unserem Leben, wo wir dem Feind offene Türen gegeben haben, Herr, bete um Vergebung. Dort, wo du bist, bete doch. Wenn da etwas, wenn nicht gibt, dann musst du mir nicht, aber wenn du weißt, da ist etwas, dann wird es mir Gelegenheit geben, wirklich Buße zu tun. Türen schließen und gib dem Feind keinen Raum. Halleluja. Danke, Vater, dass du die Gebete deiner Kinder hörst. Bete wirklich, dass jeder heute Morgen, auch die dann nachher diese Botschaft anhört und anschaut, die Türen schließen. Stolz aus unserem Leben weg zu katapultieren, es ist keinen Raum für den Feind zu geben. Wir wollen wirklich umkehren, Buße tun, wo wir auf unsere eigene Kraft verlassen, Herr. Wo wir auf unsere eigene Gerechtigkeit beruhen und auf unsere eigene Weisheit. Bitte, dass du uns reinigst, sagen wir, entsagen und kehren um und schließen die Tür zu. Ein für allemal, dass der Feind kein Recht hat in unserem Leben. Dafür danken wir dir, Herr, und geben dir alle Ehre. Wir wollen wirklich in dieser Freiheit leben. Danke, dass du in Kontrolle bist, dass du auf dem Thron sitzt. Dass der Feind wirklich kein Problem für dich ist. Dafür preisen wir dich und danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.